Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dirk Fuhrig ist am Mikrofon. Ich grüße Sie. Hasenprosa, was das ist, erfahren Sie gleich. Außerdem, wie sich Italien schon jetzt vor der Leipziger für seinen Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse rüstet. Faschismus verstehen, historische Buchtipps aus den 1920er und frühen 30er Jahren. In dieser Rubrik haben wir eine Woche lang Bücher empfohlen. Heute stellt Ihnen Carsten Huck zum Abschluss den Roman Jude ans Kreuz vor. Eine grelle Prophezeiung eines baldigen Endes der Zivilisation. Der Autor Kurt Münzer ist heute vergessen. Dabei war der aus Schlesien stammende Jude, der 1944 im Schweizer Exil starb, ein Vielschreiber.
Am 5. November 1923, wenige Tage vor dem Hitler-Ludendorff-Putsch in München, kam es zu einem Pogrom im Berliner Scheunenviertel. Als am benachbarten Alexanderplatz nachmittags die Auszahlung von Geldern an Arbeitslose eingestellt wurde, die Inflation war auf ihrem Höhepunkt, stürmte ein aufgebrachter Mob in die überwiegend von Ostjuden bewohnten Straßen, plünderte und zerstörte Geschäfte, misshandelte Bewohner und skandierte:
Schlagt die Juden tot! Zieht die Juden aus!
Die Polizei griff mit großer Verspätung erst ein und nahm vor allem die Opfer der Gewalt in Schutzhaft. Vor diesem Hintergrund spielt der 1928 erschienene Roman von Kurt Münzer. Er beginnt im Februar 1923 mit einem Pogrom, der sich über ganz Berlin erstreckt und auch die feinere Gegend am bürgerlichen Kurfürstendamm nicht auslässt. Und er endet mit einem solchen, diesmal in Bayern an der thüringischen Grenze,
wo seit Tagen entfesselte Horden wilder Hasser die Gegend durchzogen und auf Juden fahndeten. Man führte die Männer aus den Dörfern in die Wälder, band sie an Bäume, ließ sie im Stich. Man betäubte Greise mit Schlägen und ließ sie in Gräben liegen, auf Stoppelfeldern, für Wetter, Frost, Tier. Mit Waffen drangen die rasenden Haufen in die schutzlosen Häuser, plünderten, trugen fort, ließen Misshandelte, Missbrauchte zurück. Schrecken und Furcht ging von diesen Horden aus. Nicht der treueste Nachbar wagte, um Gnade zu bitten für sie, wagte Hilfe zu leisten. Wer Jude war, was zum Juden Bezug hatte, war vogelfrei.
Fast, müsste man sagen, es schockiert, dass ein Schriftsteller den heißen Hass der Deutschen, der wenige Jahre später in kaltblütigen Vernichtungswillen mündete, frühzeitig in literarischer Form bezeugte. Kurt Münzer, geboren 1879 im oberschlesischen Gleiwitz, war seinerzeit ein extrem produktiver und bekannter Autor. Mit 20 begann er regelmäßig zu publizieren. Ein bisschen war Münzer ein Hans Dampf in allen Gassen. Die Qualität seiner Werke wurde dementsprechend und zu Recht auch kritisch beurteilt. Jude ans Kreuz, ein Kolportage- und Großstadtroman, stilistisch zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit, frappiert durch die breite Schilderung des Antisemitismus und seiner Motive. Er verblüfft, heute gelesen, durch die klare Benennung der Mechanismen, über die wir gegenwärtig wieder glauben, staunen zu müssen. Es hat sich wohl wenig geändert. Für einen erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung galt damals und teils, tut es das heute noch, man mag die Juden nicht. Und wer Gelegenheit hat, attackiert sie. Im Roman spielt materielle Not dafür eine Rolle, aber vor allem Neid und menschliche Niedertracht, Größenwahn, Gruppenzwang, jahrhundertealte antijüdische Vorurteile, Verschwörungsglaube und allgemeine Verunsicherung. Vielfarbige, filmisch montierte Schilderungen sozialer Realität in Paris und in Berlin der 1920er Jahre, die an Bilder von Otto Dix und George Gross erinnern, nehmen breiten Raum in Kurt Münzers Roman ein. Nachtclubs und Kaschemmen kennt der jüdische Musiker Abel Adler ebenso wie Drogengenuss, spirituelle Sehnsucht und verzehrende Liebe. Abel Adler, als Kind bereits ein hochbegabter Geigenvirtuose, rührt Zuhörer und Zuhörerinnen mit seinem Spiel zu Tränen.
Wenn er Geige spielte, rieselte kein Bach, zog keine Wolke, fiel kein Stern. Nur der Mensch sprach. Auf sich selber spielte der junge Abel. Über sein nacktes Herz glitt, zärtlich schneidend, wollustvoll, schmerzend der Bogen.
Abel ist ein sich in seiner Musik selbst verzehrender, genialer Menschenfreund. Einer, der an die Kunst und an die Liebe glaubt, selbst im Angesicht von brutaler Gewalt. Immer will er verstehen, reden, beschwichtigen. Hass begegnet er mit Gelassenheit.
Abel lächelte sanft. Er wusste von der Lebensmacht der Lüge, und der Ohnmacht der Wahrheit. Umso mehr Anlass, die Wahrheit zu predigen. Vom Menschentum des Juden, nicht von seiner Erwähltheit, aber von seiner Gleichgestelltheit, seinem Mitmenschenrecht und der Pflicht, ihn zu sehen, wie er ist.
Letztlich aber bleibt Abel Adler, obwohl er durchaus das Zeug zu einer Josef Roth- oder Döblin-Figur hätte, eine Symbolfigur, ein Schmerzensmann. Der Autor benutzt ihn, um eigene Thesen zu Judentum und Zionismus, Kunst und Klassenkampf im Roman unterzubringen. Und er verklärt Abel schließlich zum Edelsten seines Volkes, zu einem Märtyrer vom Rang des gekreuzigten Jesus. Als Abel sich schützend vor eine jüdische Familie stellt, wird er Opfer des antisemitischen Mobs.
Und als er so lag, schlug er die Augen auf. Er litt unmenschlich. Und wie es das Maß des Leidens für den Menschen überschritt, empfand er es auch plötzlich nicht mehr. Er war stumm, und als sie das Kreuz aufrichteten, war ihm schon, als flöge er aus Schmerz und Leid hinaus in die gereinigten Sphären. Der Jude hing am Kreuz. Er lächelte, und dann starb er langsam den schweren Tod am Kreuz.
Mit solch einer bereits im Titel annoncierten Apotheose erreicht Kurt Münzer die höheren Gefilde des Kitsches. Sein Roman neigt ohnehin stark in diese Richtung. Das macht ihn als Zeitdokument allerdings nicht weniger interessant. Münzer, der nach 1933 ins Schweizer Exil ging, erblickte bereits 1928 die Fratze des Antisemitismus. Und er ahnte, wohin dieser führen würde.
Carsten Huck war das über Jude ans Kreuz von Kurt Münzer. Erschienen ist der Roman im Jahr 1928 im Verlag Richard Löwit. Er ist heute nur antiquarisch erhältlich oder als Download unter www.autonomie-und-chaos.de. Alle Beiträge unserer Büchermarktreihe Faschismus verstehen können Sie nachhören in unserer DLF Audiotheks-App. Nun zur Hasenprosa. So heißt das neue Buch von Maren Kames. Markenzeichen der Schriftstellerin ist ihre genreübergreifende Schreibtechnik. Drehbücher, Songbooks, Minidramen, hybride Texte. Jetzt also erstmals ein Roman. Tatsächlich ein Roman, diese putzige Hoppelprosa, Tobias Lehmkuhl.
Hasen sind freundliche Tiere. Sie gelten als ängstlich. Wie man seit Bugs Bunny weiß, sind sie das aber gar nicht. Sie sind unternehmerisch, zuweilen gar aufmüpfig oder regelrecht frech. Auf jeden Fall sind Hasen Verbindungstiere, sind Mittler zwischen der prosaischen Welt der landwirtschaftlich genutzten Ebene und der fantastischen Welt des wunderlandhaften literarischen Untergrunds.
Der Hase kam durch die Tuba heruntergeschossen. Er nieste, es spritzte. Dann ging es augenblicklich bergab mit uns, immer tiefer ins Gewinde der Untererde, wobei wir doch eigentlich durch die Zeit rutschten, angeblich. Wieso spuckte es uns auf der Schussfahrt dann so räumlich durch die Gegend? Das war ja doppelt und falsch zugleich. Ich verstand nichts, mal wieder. Es saugte und zog, war mir aber auch Schnurz. Ich war allein durch den Fahrtwind innerlich komplett abgestellt und daneben. Der Hase ebenso sah ich auf einen flüchtigen Blick im Schuss.
Doch wohin geht die Reise von Hase und Kames, von Erzählerin und Großohr, von Hoppeltier und Alice-Wiedergängerin? Zugegeben, bei Lewis Carroll ist es kein Hase, sondern ein Kaninchen, dem die Heldin in eine andere Welt folgt. Aber Maren Kames schreibt ja kein Kinderbuch in Carroll-Nachfolge, sie wandert vielmehr auf den Spuren von Friederike Mayröcker. Schon nach wenigen Seiten identifiziert man die vor 3 Jahren verstorbene Wienerin als Vorbild oder wenigstens, was das Sprachtemperament angeht, als Wahlverwandte der Autorin. Und kurz darauf wird Mayröcker, die von ihren Freundinnen und Freunden Fritzi genannt wurde, namentlich angerufen.
Mir geht die Infrastruktur der Welt ab, Fritzi. Die Welt schält und häutet sich. Eine Weile hält sie zusammen in einer verfilzten, scheinheiligen Ordnung. Dann lässt sie alles wieder los und alles fällt ihr weg. Sie kippt, dass alle rutschen. Und im Sturz scheint sie zu rufen, und wenn ich untergehe, I'm taking everyone with me. Wie weiter, Fritzi? Und wohin weiter schreiben, wenn alles Reden so brutal, brutal ausgelatscht und egal ist, quer durch alle rudernden Diskurse? Aber Fritzi antwortet nicht. Fritzi spricht nicht mehr.
Wie der Hase, so ist auch Kames ein Ohrenmensch. Allen Mayröcker-Verehrern, Rezensent eingeschlossen, geht es in erster Linie nicht darum, was sie schreibt, sondern wie sie schreibt, um ihren Sound, ihre Stimme. Einen Roman im klassischen Sinn mit Handlung und klar konturierten Figuren hat Mayröcker nie geschrieben. Das scheint auch Kames in Hasenprosa nicht zu wollen. Auch ihr geht es zumindest anfangs um Bilder, um Bewegung, um die Lust an der Sprache bis hin zum Karlauer. Also saß der Hase im Ginster und grinste, heißt es da etwa, oder? So spann ich von dannen und fühlte mich funny. Funny van dannen also. Aber dann im Laufe des Buches tritt doch eine Geschichte zutage, eine Familiengeschichte oder eher eine Familienkonstellation. Es geht vor allem um die Großmutter der Erzählerin-Autorin.
»Meine Oma«, rief ich dem Hasen im Cockpit zu, »die Schlohweiße, hat mir beigebracht, Strichflieger sind auch dafür da, verstorbene Menschen als Kondensstreifen in den Himmel zu entlassen, wenn auf den Friedhöfen unten kein Platz mehr ist. Mir hat das immer eingeleuchtet. Es sind ja auch so viele«, schrie ich. »Ich meine Leute, und sie werden immer größer.« »Verstehe«, rief der Hase voll konzentriert auf eine Reihe mir nicht ganz nachvollziehbarer Lenkmanöver.
Man muss wohl zu den Hasenartigen gehören, um so ganz zu verstehen, worum es kam, es geht. Wilder Ritt der Fantasie auf der einen Seite, Großmutter und Mayröcker Gedenken auf der anderen Seite. Ein Trauerbuch ohne Traurigkeit, eine wildwuchernde Prosa, in der kurz auch der Ukraine-Krieg aufscheint, aber eher als störendes Element. Der Textfluss, die schöne Kunst, möchte von der Gegenwart lieber unberührt bleiben, hat man den Eindruck. Gegen Ende des Buches ist schließlich eine Serie von Fotos abgedruckt. Kakteen und Kakteenblätter, die an Hasenohren erinnern. Das Beste, was man dazu sagen kann, ist wohl putzig.
Maren Kames Hasenprosa, Surkamp Verlag, 180 Seiten, 25 Euro. Übermorgen beginnt die Leipziger Buchmesse. Schwerpunkt dort sind die Niederlande und Flandern. Heute wollen wir den Blick schon mal ganz weit nach vorne richten, auf das nächste große Buchevent. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse steht der Literatur Italiens im Fokus. Das italienische Kulturinstitut und der auf Italien spezialisierte Wagenbach Verlag in Berlin haben jetzt schon mal einen Einblick in die Planungen gegeben. Ich habe mit der Verlegerin Susanne Schüssler gesprochen. Frau Schüssler, guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man bei Ihnen durch das Verlagsprogramm blättert, dann stößt man auf zahllose Bücher, die mit Italien zu tun haben. Michela Murgias Drei Schalen ist jetzt etwa gerade auf Deutsch bei Ihnen herausgekommen. Und ein Klassiker, Elsa Morantes La Storia. Darüber haben wir erst in der vergangenen Woche hier im Büchermarkt berichtet. Ihre Stammkunden wissen es natürlich, aber für alle anderen, was verbindet den Wagenbach Verlag denn so stark mit Italien?
Angefangen hat es damit, dass Klaus Wagenbach junger Kunstgeschichtsstudent war.
Also ihr Mann, der vor gut 2 Jahren verstorben ist.
Genau, Gründer des Verlags. Und der als Kunstgeschichtsstudent mit dem Fahrrad von Frankfurt bis nach Paestum geradelt ist und ja, sich die italienische Kunst angeguckt hat und dann sich auch sehr für die Literatur interessiert hat. Er war dann eingeladen bei dem berühmten Gruppo 63, also das ist die Parallelorganisation zur Gruppe 47 gewesen. Er war dort eingeladen auch von Gian Giacomo Feltrinelli, zu dem ihm auch immer eine enge Freundschaft verbunden hat all die Jahre. Und auf diese Weise sind dann eben auch schon ganz zu Beginn des Verlages die ersten italienischen zeitgenössischen Autoren in den Verlag gekommen. Und die Entwicklung war dann so, dass sich nicht nur die Kunstgeschichte hier im Verlag festgesetzt hat, sondern eben auch die moderne italienische Literatur.
Sie haben jetzt auch im Vorfeld des Ehrengastauftritts Italiens in Frankfurt im Herbst, haben Sie schon so 2 Pakete geschnürt, wie es auf Ihrer Website heißt. Italia Fantastica heißt das eine und das zweite Italien kreuz und quer. Warum braucht ein Verlag wie der Ihre überhaupt einen solchen Schwerpunkt, um sein Italienprogramm so präsent zu machen? Sie sind ja schon der Italienverlag in Deutschland.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass es ja auch immer wieder junge Leser gibt und Leser, die sich neu mit einem Thema beschäftigen. Und die Pakete sind eigentlich genau dafür da, um Titel aus der Backlist vorzustellen. Das Schöne an diesen Paketen ist, dass man einmal die Literatur kennenlernen kann, also von Natalia Ginzburg über Pasolini, über Bassani, also alle die großen Namen, Moravia und so weiter und so weiter. Aber auch, und das finde ich genauso wichtig, wenn man ein Land sehr gern mag und seinen Lesern nahebringen will, Bücher über Italien.
Susanne Schüssler, Ihr Verlag, der Wagenbach Verlag, ist also ja wirklich prädestiniert dafür, an diesen Planungen beteiligt zu sein. Sie haben jetzt die ersten Ideen auch vorgestellt, zusammen mit dem Italienischen Kulturinstitut und der Botschaft in Berlin. Was ist denn besonders besonders wichtig aus Ihrer Sicht, wie sich die italienische Gegenwartsliteratur präsentieren sollte?
Also Italien ist einfach das Land des Geschichtenerzählens. Also das ist eine ganz wichtige und tolle Eigenart Italiens. Dort werden Geschichten erzählt. Wenn Sie in die Bar gehen, hören Sie Geschichten und Sie hören sie eben auch in der Literatur, das Land der Novellen. Zum einen natürlich sind es klassische Autoren und zum anderen eben die Vielfalt der zeitgenössischen Literatur. Und wir haben da eine ganze Reihe von Autoren. Also Sie haben es genannt, wir haben angefangen im Januar mit Michela Murgias, Drei Schatten. Michela Murgia ist ja leider letztes Jahr sehr jung, mit 51 Jahren gestorben. Sie war eine dezidiert linke Stimme. Und wir machen weiter mit dem großen Buch von neuen Buch von Francesca Melandri, das im Herbst erscheinen wird. Also es sind bei uns in diesem Jahr 6 neue Übersetzungen, die herauskommen.
Sie haben gerade gesagt, Michela Murgia war eine dezidiert linke Stimme. Der Wagenbach Verlag ist ein dezidiert linker Verlag, sehr traditionell. Auch in dieser Linie. Nun ist es ja so, dass gerade in den Vorbereitungen zu so einem Ehrengastauftritt, das ist ja, hat ja oft was sehr Politisches. Und in Italien ist die Kulturszene ja sehr gespalten, seit es die rechtslastige Regierung dort gibt. Wie kommen denn Sie als linker Verlag jetzt da mit der neuen Regierung oder Kulturbürokratie zurecht?
Also meinem Eindruck nach und glaube den Teilen viele, hat das noch nicht auf die Übersetzungsförderungen, auf das Programm durchgeschlagen. Es ist ja ein sehr großes Übersetzungsförderungsprogramm aufgelegt worden und das muss auch so sein, weil Übersetzungen immer teurer sind, als originalsprachige Texte zu publizieren. Und wenn ich mir die Förderungen ansehe, so muss ich sagen, dass alle Titel, die wir eingereicht haben, auch gefördert werden und sie können sicher sein, dass es keine angepassten rechten Texte sind. Und wir können auch feststellen, dass alle unsere Autoren in die Delegation eingeladen sind. Und da ist zum Beispiel eben ein queerer Autor dabei, der in der Delegation ist, was ja in Italien momentan ein Problem ist offensichtlich. Mhm. Genauso wie eben dezidiert linke Autoren wie Pasolini, die auch gefördert worden sind. Da hat diese rechte Kulturpolitik Melonis, die im Land intern extrem sichtbar wird, hat hier für das Ausland noch nicht durchgeschlagen.
Nun sprechen wir ja über die Frankfurter Buchmesse, die erst im Oktober stattfindet. Aber in wenigen Tagen am Mittwoch beginnt ja erstmal die Leipziger Messe. Und wir wollen hier natürlich jetzt keine Konkurrenz zu dem Länderschwerpunkt Niederlande und Flandern machen, der in Leipzig sein wird. Aber Italien wird ja auch in Leipzig schon präsent sein, praktisch der Beginn der großen echten Deutschlandtour, wie es heißt, mit Destination Francoforte. Was gibt es denn jetzt schon demnächst zu sehen in Deutschland, in Leipzig, an italienischer Literatur?
Also es werden auch dort neue Übersetzungen präsentiert, wie zum Beispiel eben Elsa Morante, die ja auch verfilmt worden ist und dort wird auch der Film gezeigt. Und es gibt zeitgenössische Autoren wie Domenico Starnone, der einen Abend hat. Und was ich ganz pfiffig finde, was in Deutschland ja noch nicht so sehr verbreitet ist, in Italien aber eine größere Rolle spielt, ist Graphic Novel. Es gibt einen Abend zur Graphic Novel und das ist etwas, wo vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland herrscht.
Susanne Schüssler, vielen Dank. Susanne Schüssler vom Wagenbach Verlag. Wir sprachen über Destinazione Francoforte. Das ist der Auftakt oder die Deutschlandtour für den Ehrengastauftritt Italiens auf der Frankfurter Buchmesse. Aber jetzt beginnt ja erst übermorgen mal die Leipziger Buchmesse und auch da gibt es einiges an Italienischem. Susanne Schüssler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Morgen beschäftigen wir uns in dieser Sendung mit der sinkenden Leselust und den finanziellen Schwierigkeiten der Verlage. Von Mittwoch bis Freitag senden wir dann live aus Leipzig von der Buchmesse. Und am Samstag geht es um den diesjährigen Messeschwerpunkt, nämlich die Literatur der Niederlande und Flanderns. Jetzt gleich berichtet Forschung aktuell über die gescheiterte Biowende auf der Insel Sri Lanka. Ich bin Dirk Fuhrig und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.